Diese schlechten Zeiten, sind es wirklich nur schlecht? In der Predigt wollen wir anhand des Jakobusbriefs die andere Sicht, die Walter angekündigt hat, anschauen. Ich habe den Titel gegeben, die ganz andere Sicht. Walter hat schon gesagt. Und ich lese Jakobus 1, Vers 2 bis 5 und dann noch den Vers 12. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich fest bleiben, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben, krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Tun wir mal ein bisschen fantasieren. Denken wir an eine treue Kirchengängerin, sagen wir, sie heisst Frau Brunner. Sie singt nicht im Chor und trotzdem sitzt sie in der vordersten Reihe, jeden Sonntag in der Kirche. Sie saugt die Worte vom Evangelium auf, wie ein Schwamm, der ausgetrocknet ist. Und die Heide liest sie regelmäßig in der Bibel und sie versucht, wirklich auch im Alltag nach diesen Worten zu leben. Sie pflegt Beziehung zu Gott im Gebet und alle, die sie kennen, sagen, das ist eine liebe Frau, liebe Nachbarin, liebe Mitbewohnerin, einfach eine tolle. In letzter Zeit mag sie nicht so essen, fühlt sich nicht so gut und geht darum zum Doktor. Der stellt Krebs fest. Eine relativ gut heilbare Form, aber klar, der Schock sitzt tief. Und Frau Brunner weiss, jetzt kommen happige Zeiten auf mich zu. Als sie heimkommt und ihrem Mann von der Diagnose erzählt und betont, ich bin auf dich angewiesen, ganz besonders in den nächsten Monaten, da wird der Mann ganz verlegen. Eigentlich hätte er ihr gerade an diesem Abend etwas sagen wollen. Er hat eine jüngere Frau kennengelernt und die erwartet ein Kind von ihm. Er will darum Konsequenzen ziehen und zu ihr zügeln. Seine kranke Frau bleibt allein zurück. Vielleicht geht es ihnen wie mir. Ich habe an einen Billigroman gedacht. Und Gott sei Dank, es ist eine erfundene Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die nicht besser ins Klischee könnte passen, eben von so einem Roman. Und doch, manchmal passieren Sachen im Leben wie im Roman. Und in den letzten Monaten habe ich gerade an vier Leute in der Kirchengemeinde das immer wieder gedacht. Das ist ja wie im Roman. Ich möchte nicht konkret auf sie eingehen, sondern ich möchte das Beispiel von der Frau Brunner nehmen, die wirklich bewusst überzeichnet ist, um zu zeigen, es gibt Ausnahmesituationen im Leben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesen Situationen umgeht. Wie die Frau Brunner könnte reagieren. Und ich tue wieder überzeichnen. Eine Möglichkeit, sie macht Gott Vorwürfe. Jetzt habe ich doch so fest an dich geglaubt. Und sie kann darum nicht wirklich sich anfreunden mit dem. Ich habe versucht, nach deinem Willen leben, Gott. Ist das der Dank, den du mir gibst? Von so einem ungerechten Gott, wo Frau Brunner nichts mehr wissen. Und sie reicht die Kündigung ein. Die Kündigung vom Glauben. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich sie in gewissem Sinn. Eine andere Möglichkeit. Frau Brunner ist bitter enttäuscht von Gott. Sie klagt ihm ihr Leid. Aber irgendwie gelingt es nicht, wirklich loszulassen. Und mit all dem Hin- und Herdenken und Grübeln und Machen werden ihre Probleme grösser und schlimmer und grösser und schlimmer. Und mit der Zeit wird ihre ganze Freude wie verstickt. neben dieser Krankheit, neben diesen Problemen von der Ehe, wird ihr Glauben immer mehr verdrückt, weil das andere so viel Raum einnimmt. Nochmal eine Möglichkeit. Es ist jemand, der nicht so schnell aufgibt. Und darum schickt sie sich in die neue Situation. Und sie braucht ihren ganzen Willen und ihre ganze Kraft, damit sie den Kopf nicht hängen lässt. Und es gibt nichts, das ihren Glauben nicht vertragen kann. Sie weiss, ich sollte das Beste aus diesen Umständen machen. So zumindest sieht sie es theoretisch. Im Praktischen merkt sie auch, dass es nicht leicht ist, Krampf bedeutet. Aber sie weiss, sie ist überzeugt, als Christ, da müsste man. Soweit drei verschiedene Klischee-Möglichkeiten. Die nächste Variante, die haben wir gehört im Text vom Jakobus. Mir kommt es vor, als würde das Ganze noch mal mehr zuspitzen. Er betont Schwierigkeiten. Das ist nicht nur etwas, wo man so knapp verkraften kann, sondern Schwierigkeiten bedeutet Freude. Ich lese Vers 2 nochmal aus der Luther-Übersetzung. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Ich habe darum den Luther genommen, weil er das Wort Anfechtung braucht. Anfechtung ist ein kleines komisches Wort und trotzdem ist viel drin. Man könnte auch sagen, es heisst Prüfung, Test, Erprobung. Und darum übersetzt Hoffnung für alle, die ich am Anfang vorgelesen habe, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Und wenn man es so übersetzt, dann kommt viel mehr von dem raus, was eigentlich im Ursprungstext drinsteckt. Nämlich Anfechtung. Das ist nicht einfach eine Schikane, etwas Sinnloses. Sondern das ist eine Prüfung, die ein ganz klares Ziel hat. Jakobus redet nicht von einer Versuchung durch den Bösen, wo es einfach darum würde gehen, dass ein Christ zu fallen kommt und sich Schuld würde aufladen oder könnte aufladen. Jakobus redet von einer positiven Prüfung. Eine Prüfung, die den Glauben stärker macht und eine Prüfung, die auch frei machen kann. Nämlich von falschen Vorstellungen. Also eigentlich ein Test für den Glauben. Und durch diesen Test, durch diese Probe, wird er besser verheben. Mit ein paar Beispielen können wir uns den Test besser vorstellen, wo im Griechischen das gleiche Wort vorkommt, für testen, erproben. Also ein junger Vogel zum Beispiel, der testet, erprobt seine Flügel. Und damit trainiert er gleichzeitig und dann weiss er, die Flügel die tragen mich. Jetzt kann ich gehen. Das griechische Testen kommt auch vor, wo die Königin von Saba zum Salomon geht und seine Weisheit testet. Oder Gott testet den Abraham und er ihm sagt, du deinen Sohn, den Isaac, opfern. Und Gott testet das Volk Israel immer wieder und auch durch das ist sein Glaube stärker geworden, ist sein Glaube gebödelt worden, würde man auf Schweizerdeutsch sagen. Ich habe mich gefragt, wo ihr dich testet oder wo bin ich getestet worden durch so Anfechtungen. Und dann die nächste Frage, was ist dabei rausgekommen? Oder was soll dabei rausgekommen? Ich denke, wir müssen nicht lange überlegen bei dieser Frage. Wir können jeden von uns fragen und jeder würde sagen, da habe ich in meinem Leben so Tests erlebt. Und die Bibel ist da ganz realistisch. Der Jakobus redet von mancherlei Anfechtungen. Es sind ganz verschiedene Arten von Prüfungen und so extrem wie dem Beispiel am Anfang sind selten mal, Gott sei Dank nicht. Aber einfach unerwartet taucht etwas auf, wo man menschlich gesehen würde, wie Daniel sagen, lieber Gott, mach, dass das ganz schnell wieder vorbeigeht. Aber gerade darum habe ich den Text gewählt. Der Bernhard hat gesagt, die Stroherne Epistel, der Jakobus. Der Jakobus wollte diesen Zeiten ganz eine andere Dimension geben. Wir sollen sie als Freude anschauen. Schwierigkeiten sollen uns stärker machen. Wie bei einem Athlet. Wenn er immer mehr trainiert und trainiert, dann freut er sich, weil er weiss, das hilft mir, dass ich gewinnen kann. Jetzt lese ich Ihnen eine Geschichte oder einen Bericht vor von einem etwas anderen Training. Das Training, das einem jungen Giraffli hilft. Ich habe ein Buch, das von einem Tierpfleger ist. Das ist die rechte Hand von einem Tierarzt in Los Angeles. Und der Tierarzt arbeitet im Zoo. Und ich lese da zur Veranschaulichung einen Bericht von ihm vor. Haben Sie schon einmal die Geburt eines Giraffenbabys miterlebt? Für mich war das ein unvergessliches Ereignis. 9.30 Uhr, Anruf in der Zooklinik. Die Angola-Giraffendame hat Wehen. Wenn der Tierarzt und ich zuschauen wollen, sollen wir sofort kommen. Wir beide hatten noch nie eine Giraffengeburt erlebt. Also sprangen wir ins Auto und fuhren zum Giraffenhaus. Leise schlichen wir uns zu 7 unserer Kollegen, die wie gebannt das für uns ungewöhnliche Naturgeschehen beobachteten. Kopf und Vorhufen waren schon zu sehen. Das Fruchtwasser tropfte runter. Ich wunderte mich, dass die Giraffenkuh noch stand. Und so fragte ich den Tierpfleger, wann wird sie sich hinlegen? Gar nicht, antwortete Jack. Aber ihr Hinterteil ist doch über 2 Meter vom Boden weg. Das Kalb verletzt sich doch, wenn es da runterfällt. Der Tierpfleger warf mir einen Blick zu, der besagte, dass ich ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung hatte. Warum spannen die für das Giraffenbaby kein Sprungtuch auf? Fragte ich beunruhigt. Nun hör mal gut zu, Gary, sagte Jack. Wenn du willst, kannst du ja versuchen, das Kalb aufzufangen. Aber denk daran, die Mutter wird dir mit ihren Hinterbeinen den Schädel eintreten. Das macht sie mit jedem, der versucht, an ihr Kind heranzukommen. Giraffenmütter haben schon Löwen erschlagen, die an ihre Kinder ran wollten. Für eine Weile saß ich ganz ruhig da und beobachtete, wie sich das Kalb durch den Geburtskanal zwängte. Hals und Vorderbeine baumelten, bereits völlig frei, 2,5 Meter über dem Abgrund und würden bald auf den harten Boden aufschlagen. Unglaublich, dass dieses neugeborene Wesen in wenigen Minuten ein derartiges Trauma erleben sollte. Ein Sturz aus solch einer Höhe auf den blanken Boden. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Das Giraffenbaby brüllte, plumpste auf den Boden und landete auf dem Rücken. Blitzschnell rollte es sich herum und setzte sich auf seine eingeknickten Beine. So besah es sich zum ersten Mal die Welt. Die Giraffenmutter beugte ihren langen Hals hinunter und beäugte das Kalb. Sie stellte sich direkt über ihr Kind und wartete etwa 1 Minute. Dann machte sie etwas Unglaubliches. Sie holte mit ihrem Bein aus und versetzte dem Baby einen Tritt, so dass es kopfüber auf den Boden schlug. «Warum tut sie das, Jack?» rief ich empört. «Es soll aufstehen. Und wenn es das nicht tut, dreht sie wieder zu.» Jack hatte recht. Dieser Gewaltakt wiederholte sich immer und immer wieder. Das Aufrappeln war überlebenswichtig. Wenn das Giraffenbaby ermüden wollte, bekam es von seiner Mutter erneut einen beherzten Tritt zur Anregung seiner Bemühungen. Endlich stand das Kalb unter dem Jubel der Tierpfleger zum ersten Mal auf seinen stelzigen Beinen. Wackelig zwar, aber es stand. Uns verschlug es die Sprache, als die Mutter es sofort wieder umstieß. Jack war der Einzige, der ungerührt zusah. Sie verpasst ihm einen Denkzettel. Denn es soll aufstehen lernen, erklärte er. Darum hat sie es wieder umgestoßen. In der Wildnis muss es so schnell wie möglich wieder hochkommen und der Herde folgen. Auch die Mutter braucht die Herde. Für Löwen, Hyänen, Leoparden und Wildhunde sind junge Giraffen nämlich ein Leckerbissen. Sie hätten ein leichtes Spiel, wenn die Giraffenkuh ihrem Kalb nicht beibringen würde, wie man schnell aufsteht und mitläuft. An die Giraffengeburt an jenem Frühlingsmorgen erinnere ich mich noch oft. Gibt es da nicht Parallelen in meinem Leben? Häufig, wenn ich mich mühsam hochgerappelt hatte, wurde ich wieder umgestoßen. Vielleicht war das Gottes Art, mir zu helfen. Ich sollte aufstehen lernen. Er brachte mir bei, mit ihm zu laufen, in seinem Schatten und unter seinem Schutz. Ich lese nochmal Vers 2 und 3 von unserem Text. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Also gerade dort, wo nicht alles geschmiert läuft, gerade dort sehen wir, ob der Glaube verhebt. Nur so kann etwas wachsen. Das heisst da, Geduld kann wachsen. Und das ist auch so ein Wort, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken. Im Griechischen heisst das eigentlich, ich bleibe drunter. Ich brich nicht einfach aus den Belastungen, sondern ich bleibe drunter. Ich trage. Oder auf Deutsch sagen wir manchmal auch, ich übe mich in Geduld. Und Geduld, das wirkt leider so ein bisschen, hat für mich etwas Passives auf Deutsch. Und das ist wie wenn es das, was Jakobus sagt, würde eingrenzen. Eigentlich heisst das im Griechischen Sinn nicht passiv, sondern es heisst, ich tue etwas tragen. Ich tue sogar etwas Schwieriges umwandeln in etwas Besonderes. Also Geduld ist das, was es schafft, aus etwas Negativem etwas Positives zu machen. Und wo der Paulus seine Ziele schreibt, ist die Zeit gewesen, wo langsam Christenverfolgungen angefangen haben. Und das ist etwas, das hindurch mitschwingt in seinen Worten. Weil in den Christenverfolgungen haben die Heiden immer wieder gestaunet, weil eben die christlichen Märtyrer nicht verbittert oder frustriert oder gebrochen waren, sondern weil sie gesungen haben. Und einmal hat einer in die Flammen, die ihn erwartet haben, hineingeschaut und hat dazu gelächelt. Und dann hat man den Märtyrer gefragt, was gibt es denn da zu lachen? Und dann hat er gesagt, ich habe die Herrlichkeit von Gott gesehen und ich habe mich gefreut. Also es ist schon in diesen negativen Flammen etwas Positives von der Ewigkeit drin. Und wer sie nicht gehört hat, dem möchte ich Mut machen, nochmal die Predigt vom letzten Rejoice nochmal anzuschauen, wo es um den Himmel gegangen ist und um das Verhältnis von unserem Leben da zu dieser langen, langen Ewigkeit. Man kann sie abladen auf der Homepage. Hypomonä heisst Geduld auf Griechisch. Drunter bleiben. Drunter bleiben und aus Prüfungen im Leben lernen und wachsen. Fähig werden. Zu überwinden. Und sogar angesichts von Schwierigkeiten zu lächeln. Und wenn man es so sieht, dann verstehen wir, dass Jakobus nicht jammert über Anfechtungen, sondern dass er sich freut. Praktisch beeindruckt mich das immer wieder bei Menschen, die, man sagt auch auf Deutsch, die geprüft sind, geprüfte Menschen. Sicher kennen Sie auch so Leute, die wahnsinnig viel durchgemacht haben im Leben und irgendwie greift sind daran, gewachsen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Glauben. Und manchmal wird man sogar fast neidisch auf solche. Dabei ist es irrwitzig. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das aus Prüfungen zu machen? Die Antwort von Jakobus ist auf den ersten Blick auch eher ein bisschen banal. Er sagt, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Das heisst, niemand kann einfach von sich aus anstehen und Schwierigen im Leben gut einordnen. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Und wir dürfen auch akzeptieren, dass das nicht ein einmaliges Bitten ist, Schnipp, jetzt habe ich es gemacht und jetzt ist es erledigt, sondern dass es manchmal auch ein Ringen ist, in diese Weisheit hineinzukommen. Das Ringen, das lesen wir in der Bibel, wenn wir von Problemen und von inneren Kämpfen von Glaubensleuten lesen. Ich denke an Mose, ich denke an David. Ich denke an Jona, der letztes Sonntagsthema war. Ich denke an Petrus, an Paulus und, und. Man muss so ein Ringen und Kampf im Glauben nicht totschweigen, sondern für Gott ist es klar, es gibt Glaubensproben. Es hat es damals gegeben und es gibt es heute noch bei uns. Und darum spricht mich die Übersetzung aus der Hoffnung für alle so an. Ich lese nochmal den Vers 5 aus der Hoffnung für alle. Wenn es jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Unser Teil ist es, Gott zu bitten. Und ich möchte Ihnen die Frage auch mitgeben in den Heissonntag. Für was möchte ich ihn bitten und wo brauche ich besonders seine Weisheit? Die Weisheit ist nicht eine Weisheit, wie man in der Schule lehrt. Oder eine Weisheit, wie ein Lehrer einem vermitteln können, sondern es ist wirklich eine Weisheit von oben, etwas Geschenktes von Gott. Und das Geschenk von Gott macht es eben möglich, dass ich nicht verbreche, wenn der Glauben auf Probe gestellt wird. Und das Geschenk von oben hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Jakobus hat am Schluss ganz schöne so eine Seligpreisung. Ich lese Ihnen den Vers 12 nochmal vor. Man kann das einfach so aufsaugen. Er sagt, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Also dann, wenn alle Prüfungen, alles Leiden einmal ein Ende wird haben, kommen die, die zu Gott gehören, einen Siegeskranz über. Ich bin mir bewusst, das ist eine Perspektive auf eine weite Sicht, die Jakobus da hat. Und da kann ich mir überlegen und müssen sagen, auch gewisse Sachen in meinem Leben kann ich erst auf eine weitere Sicht irgendwie besser einordnen. Und bis zu dem Siegeskranz, da heisst es halt für einige von uns noch ausharren, durchheben, ertragen, drunter bleiben. Aber lassen wir uns Mut machen, dass wir nicht frustriert werden, sondern dass wir wie der kleine Giraffe mit der Hilfe von Gott immer wieder auf die Beine stehen. Mit Gott bestehen. Wir haben es im Lied gesungen, dass ich nur mit dir für immer bestehen kann. Und vor allem, dass nichts uns die Freude raubt. Das zeigt uns schon der kleine Giraffe. Wir wollen beten miteinander. Vater im Himmel, du weisst um all die Mal, wo wir dich gebeten haben, dass schwierige Zeiten schnell vorbeigehen sollen. Und du siehst auch, wo wir enttäuscht worden sind, weil es nicht so gegangen ist, weil wir es gedacht hätten. Und darum danken wir dir jetzt ganz bewusst für die Sicht, die Jakobus weitergibt. Danke, dass du uns durch Schwieriges auch trainierst. Danke, dass wir uns nicht mit letzter Kraft einfach alleine da durchhangeln müssen, sondern dass wir immer wieder gestärkt werden. Und wie die Märtyrer in dem drin auch etwas von deiner Grösse sehen dürfen. Das ist schnell gesagt und fällt nicht leicht. Und so bitten wir dich ganz fest um deine Weisheit für die Situationen, wo wir sie brauchen. Wir wünschen uns, dass wir von dir her gut damit schwärm umgehen können. Und speziell legen wir dir die Menschen um uns herum an, die ganz besonders gefordert sind durch Krankheiten, durch Probleme, durch Krieg. Gib ihnen ganz besonders deine Weisheit. Träg du sie und lass sie im guten Sinn ertragen, sodass auch Freude Platz hat. Und in der Stille legen wir dir ganz persönlich an, was uns auf dem Herzen liegt. Danke, Vater im Himmel, dass du gern gibst. Wir wollen mit dir immer wieder aufstehen und auf die Beine kommen. Amen.